Hey!
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Die Tour de France 2018 ist Geschichte, aber wir sind noch nicht fertig mit ihr hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Nein, denn heute kommt noch der obligatorische Rückblick auf das Geschehen der vergangenen drei Wochen. Wir werden nochmal über die wichtigsten Szenen, über die größten kontroversen Themen sprechen. Wir, das sind einmal ich, mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist nicht Felix Mattes, der lässt sich entschuldigen, den werdet ihr aber in Zukunft definitiv noch häufiger hören, sondern bei mir ist Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Lukas, wie an den beiden Ruhetagen der Tour bin ich diesmal wieder dabei, leider ohne Felix, aber ich denke, wir haben trotzdem auch zu zweit viel zu besprechen aus den letzten drei Wochen.
Ganz genau. Wir werden uns tatsächlich gar nicht so sehr mit den Etappen im Einzelnen beschäftigen, denn die haben wir ja im Daily doch sehr ausführlich besprochen. Also wenn ihr da nochmal irgendwie eure Erinnerungen auffrischen wollt, dann könnt ihr da einfach nochmal in unsere Dailies reinhören. Da haben Felix und ich mit schönen O-Tönen und Eindrücken von vor Ort euch das ein bisschen aufgearbeitet. Wir wollen jetzt nur grob über die Wochen, über die einzelnen Tourwochen nochmal sprechen. Dann natürlich über das Ergebnis, den Toursieg von Geraint Thomas, über die anderen Sieger, über die Tops und die Flops, natürlich auch noch einige der anderen Sachen diskutieren und natürlich auch noch das Tippspiel auswerten. Da kann ich schon mal so viel vorwegnehmen. Wir haben uns zumindest hier im Podcast-Tippspiel nicht ganz so gut angestellt. Aber dazu kommen wir nachher. Gucken wir erstmal nochmal grob auf die erste Tourwoche, Erik, als erstes. Es war eine Tourwoche, die man so ein bisschen zusammenfassen kann mit einem Wort, nämlich flach.
Ja, kann man so sagen. Flach. Auf jeden Fall war die Tour in diesem Jahr, kann man eigentlich sagen, zweigeteilt. Die ersten 9 Etappen, wie du schon sagst, flach. Die zweite Tourhälfte dagegen dann deutlich bergiger, aber da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Ja, es ging gleich mal mit 2 Sprintetappen los. War, denke ich, insofern mal ganz unterhaltsam, dass es halt es gab keinen Prolog, das gab es ja schon öfter. Aber auch der zweite Tag war jetzt nicht irgendwie mit einer Mini-Bergankunft oder einem Mannschaftszeitfahren versehen, sondern das gab es tatsächlich erst am dritten Tag. Das hat dann schon für die ersten Abstände gesorgt, auch unter den Klassementfahrern, wobei das auch schon auf den ersten beiden Etappen unfreiwilligerweise passiert ist durch einige Stürze und Defekte. Da haben zum Beispiel Chris Froome oder auch Nairo Quintana schon ja wichtige Zeit verloren. Ja, dann ging es eigentlich flach weiter, Etappe 4 und 5. Und dann wurde es schon so ein, ja, ich sag mal ein bisschen welliger, noch nicht bergig, aber durch die Bretagne gab es dann 2 Etappen, die doch schon ja eher so den Klassiker-Spezialisten lagen, wenn man da so an die Ardennen-Klassiker denkt. Ja, das war dann schon unterhaltsamer, da gab es dann auch mal ein bisschen Punkte fürs Bergtrikot zu sammeln, da kam da auch ein bisschen Würze ins Rennen und dann ging die, ja, oder sollte die erste Woche eigentlich mit dem großen Knall auf der Roubaix-Etappe zu Ende gehen. Am 9. Tag. Das ist zwar in der Form, wenn man das Gesamtklassement sich betrachtet hat, ausgeblieben, da bis auf Rigoberto Urán, Mikel Landa und Romain Bardet keiner der Favoriten wirklich Zeit verloren hat. Gut, Richie Porte ist an dem Tag ausgeschieden. Das war natürlich für seine Ambitionen und vielleicht auch für die spätere Rennspannung im Gesamtklassement ein bisschen schade. War aber trotzdem gerade aus deutscher Sicht ein toller Tag. Etappensieg von John Degenkolb. Da haben sich, denke ich, nicht nur in Deutschland viele drüber gefreut, denn ja, er hat ja doch in den letzten Jahren nach seinem schweren Unfall und seinen Schwierigkeiten wieder auf das Niveau zu kommen, was er vorher hatte, sehr zu kämpfen gehabt. Und ich glaube, da hat man sich auch über die deutschen Grenzen hinweg ja mit ihm freuen können. Dann gab es den ersten Ruhetag. Greg van Avermaet war im gelben Trikot. Das hatte er im Mannschaftszeitfahren schon übernommen am dritten Tag, hat das durch die erste Woche dann sehr souverän verteidigt. Und ja, erster Ruhetag und dann ging es in der zweiten Woche auch schon in die Berge.
Genau, also der Sieg von John Degenkolb war, glaube ich, für alle so ein bisschen der emotionale Höhepunkt dieser ersten Tourwoche, wobei ich sagen muss, dass auch Lawson Craddock nicht vergessen werden darf. Der ist ja die gesamte Tour, und so viel kann ich vorwegnehmen, mit einem Haarriss in der Schulter nach einem Sturz auf der ersten Etappe gefahren. Also das auf jeden Fall großen Respekt und eine der schönsten Geschichten neben dem Sieg von John Degenkolb vielleicht bei dieser Rundfahrt, denke ich, darf man auch nochmal hervorheben. Du hast es angesprochen, es ging dann in die Alpen, in die Berge in der zweiten Tourwoche. Greg Van Avermaet konnte zum Auftakt sein Trikot noch verteidigen oder sogar ausbauen, hatte sich da in eine Fluchtgruppe geschlagen. Beim Sieg von Julien Alaphilippe ist er Vierter geworden und konnte seine Führung nochmal ausbauen. Aber auf der darauf folgenden Etappe nach La Rosière war es dann um ihn geschehen und Geraint Thomas hat die Muskeln spielen lassen, ist ins gelbe Trikot gefahren und hat das dann gleich am Tag später in Alpe d'Huez bei diesem doch sehr, sehr legendären Anstieg verteidigen können. Und das war vielleicht dann so der erste Moment, wo man mal so ein bisschen im Kopf damit gespielt hat, was passiert eigentlich, wenn Geraint Thomas jetzt als Führender in die letzte Woche geht? Was wird mit Chris Froome? Wie organisiert sich Team Sky? Das war definitiv eine Frage, die man sich da gestellt hat. Ebenfalls in Alpe d'Huez natürlich ein großes Thema. Der Sturz von Vincenzo Nibali, auch ausgelöst durch ein paar Zuschauer, die sich da nicht so richtig zusammenreißen konnten und häufiger Pyros gezündet haben. Darüber werden wir auch noch sprechen. Auf der 13. Etappe waren die Alpen dann hinter die Fahrer gebracht worden und Peter Sagan konnte die erste Überführungsetappe gewinnen. John Degenkolb dort Vierter, dann Omar Freile in Mord mit dem Etappensieg für Astana. Simon Geschke auch in der Fluchtgruppe unterwegs, Sechster geworden. Die Favoriten haben sich da weitestgehend zurückhalten können. Und dann wartete noch die 15. Etappe nach Carcassonne. Da gewann Magnus Cort Nielsen vor Jan Isagire und Bauke Mollema. Aus deutscher Sicht Niklas Arndt, Neunter. Auch keine schlechte Leistung. Da wartete der zweite Ruhetag. Welche Überschrift würdest du, Erik, der zweiten Tourwoche geben?
Das ist schwierig, da jetzt so diese eine Überschrift zu finden. Also ich finde, das war in den Alpen so das erste Abtasten der Favoriten. Wobei in La Rosière hat Geraint Thomas ja einige Sekunden rausholen können auf Tom Dumoulin und auf Chris Froome. In Alpe d'Huez hingegen haben sich die Favoriten ja doch schon ziemlich neutralisiert, gerade so auf den letzten Kilometern, als jeder gemerkt hat, es fällt schwer, die anderen so wirklich abzuhängen, alle sind auf einem ähnlichen Niveau und dann wurde doch sehr gepokert. Und dann diese, ich sag mal, Überführungsetappen, die du gerade schon beschrieben hast. Klar, die Peter Sagan gewonnen hat, die war relativ flach oder zu flach, als dass da was hätte passieren können. Aber so auch die Etappe nach Mont oder nach Carcassonne. Gut, nach Mont gab es noch ein paar Sekunden Verschiebung. Da hat Primoz Roglic, glaube ich, von den Favoriten war er da der Beste an dieser Zielankunft. Da hat er 8 Sekunden auf das Trio Froome, Thomas und Dumoulin rausgeholt. Am nächsten Tag diese Überführungsetappe nach Carcassonne, die war einfach zu... für die Sprinter war sie viel zu schwer, aber für die Klassementfahrer war sie einfach zu einfach. Gerade, dass dieser letzte große Berg, der Pic du Nord, 40 Kilometer vor dem Ziel lag. Und das ist dann einfach zu weit weg, als dass es da einer ernsthaft mit einem Angriff versuchen könnte. Also Daniel Martin hat es ja probiert, war sicherlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Showattacke, aber also mit dem Mute der Verzweiflung, da er ja im Klassement doch schon auch aufgrund von Stürzen und seiner Teamleistung im Mannschaftszeitfahren ein bisschen hinten dran war, hat er halt versucht, mal aus der Gruppe wegzufahren, hat sich, glaube ich, 40, 45 Sekunden rausgefahren und dann auf der Abfahrt gemerkt, okay, das kostet einfach viel zu viel Kraft und dann irgendwie da um die Sekunden zu kämpfen und am Ende 5 Sekunden Vorsprung vielleicht rauszufahren, das war es ihm dann einfach auch nicht wert. Von daher war dann, würde ich vielleicht sagen, in diesen an diesem Wochenende, 14., 15. Etappe, eher so dieses Warten auf die dritte Woche, das würde ich dort als Überschrift vielleicht ansetzen.
Ja, was natürlich auch noch so ein bisschen Thema war in dieser alten Zeit und generell in der zweiten Tourwoche, war das Ausscheiden vieler Sprinter. André Greipel hat es genauso erwischt wie Marcel Kittel, Fernando Gaviria, Dylan Runewegen. Also die Top-Sprinter dieser Rundfahrt dort ausgeschieden, nachdem sie in der ersten Woche ja noch ziemlich dominiert hatten und sich ziemlich ausleben konnten. Und darüber werden wir auch gleich noch sprechen, was das vielleicht für Gründe hatte. Vorher darf aber Erik noch mal kurz das Finale und die dritte Woche im Schnelldurchlauf zusammenfassen.
Ja, die dritte Woche, da ging es dann nach dem Ruhetag an dem Montag, dann am nächsten Tag mit der 16. Etappe gleich durch die Pyrenäen weiter. Es waren, glaube ich, insgesamt 5 Berge zu befahren. War ein Tag, wo die Ausreißergruppe durchkam. Es gab diesen schweren Sturz von Philipp Gilbert in der Abfahrt, wo er sich die Kniescheibe in Führung liegend gebrochen hat, als er da die Kurve falsch angebremst hat und über die Steinmauer am Straßenrand, da den Abhang runtergeknallt ist, ist da mit der gebrochenen Kniescheibe noch ins Ziel gefahren. Also wirklich unglaublich. was so ein Adrenalinstoß so möglich macht. In so einer Situation war natürlich dann im Nachhinein das Tour aus für ihn. Etappensieg dann für Julien Alaphilippe. Bei den Klassementfahrern ist an dem Tag gar nichts passiert. Da hat man dann eher schon auf die 17. Etappe geschaut, diese ja schon im Vornherein nahezu sagenumwobene 65 Kilometer Etappe, wo man sich halt erhofft hat, gerade auch durch die Startaufstellung zu beginnen, wo die Besten ja in so einer Art Formel 1 Formation oder Startformation gestartet sind, dass es gleich vom Start weg Attacken geben würde. Das ist ausgeblieben. Die Etappe wurde aber trotzdem sehr offensiv gefahren, am Ende dann mit dem Etappensieg von Nairo Quintana und ja, eigentlich auch dem Moment, wo man erkannt hat, okay, Chris Froome wird die Tour 2018 vermutlich nicht gewinnen, da er dann einfach am Schlussanstieg zum Col de Portet doch in arge Nöte gekommen ist und gerade sein ja, Teamkollege und dann von da an neuer Teamkapitän Geraint Thomas sehr souverän gewirkt hat. Am nächsten Tag hat man dem Feld dann so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, eine Ruhepause gegönnt mit einer Sprintetappe, die dann Arnaud Démare für sich entschieden hat vor Christophe Laporte. Und dann ja kam eigentlich fast schon aus Klassementsicht die spannendste Etappe. Das war dann die Etappe über den Aubisque, also Tag 19. Da gab es auch ja früh eine größere Gruppe. Dann hat irgendwann Katjuscha Alpecin das Tempo übernommen, hat dann eine Attacke von Ilnur Zakarin vorbereitet, der sich dann auch Mikel Landa und Romain Bardet angeschlossen haben. Und ja, am Ende lief dann aber am Col d'Aubisque doch wieder alles so ein bisschen zusammen und in der Abfahrt konnte sich dann Primoz Roglic den Etappensieg sichern aus der Favoritengruppe raus. Also war ein Tag, wo jetzt unter den, ja, ich sag mal Top 5 in der Gesamtwertung nicht so extrem viel passiert ist, wo aber während des Rennens halt wirklich die ganze Zeit Spannung drin war, weil man halt wirklich nicht wusste, wie der Tag ausgehen würde. Und dann gab es am 20. Tag noch das Einzelzeitfahren, was ja ganz, ganz knapp von Tom Dumoulin gewonnen wurde mit einer Sekunde Vorsprung. Da war ja das Beeindruckende. Er hat ja irgendwie am Morgen, glaube ich, festgestellt, dass er seinen Zeitvereinteiler irgendwie gar nicht dabei hat. Dass seine Tasche, wo die drin sind, verloren gegangen ist. Und dann hat man irgendwie in so einer ja, Nacht-und-Nebel-Aktion vom Sponsor, der glücklicherweise gleich auf der anderen Seite der Pyrenäen im spanischen Baskenland sitzt, konnte man dann noch so einen Zeitvereinteiler organisieren. Und ja, wenn man sich mit Aerodynamik und Material ein bisschen auskennt, dann weiß man, so ein Zeitvereinteiler, der bringt schon einiges, gerade bei den Geschwindigkeiten der Profis. Und ja, da das Zeitfahren da mit einer Sekunde vor Chris Froome gewonnen hat, kann man wohl sagen, wäre der Einteiler nicht so schnell besorgt worden, wäre das wohl nichts geworden mit dem Etappensieg. Ja, da war dann auch endgültig klar, dass Geraint Thomas die Tour gewinnen würde nach dem Tag. Und ja, 21. Etappe, ganz klassisch, die Tour d'Honneur von Uy nach Paris. 116 Kilometer. Am Anfang wird Champagner getrunken und geflaxt und Fotos gemacht. Und dann auf den Champs-Élysées wurde das Rennen dann eröffnet mit einer Attacke von Sylvain Chavanel bei seiner Abschiedstour de France. 18. Teilnahme von ihm. Dann gab es noch eine sehr starke Attacke auf diesen 8 Schlussrunden, in der unter anderem Nils Polit dabei war. Aber am Ende, wie schon seit 2006 in jedem Jahr, Massensprint und der Tagessieg dann von Alexander Christoph vor einem ja, knapp geschlagenen John Degenkolb, der dort fast seinen zweiten Etappensieg noch geholt hätte.
Und dir damit bei deinem Tipp recht gegeben hätte. Das war jetzt für euch noch...
Ja? Das war sehr knapp, ja. Das hat mich natürlich am meisten geärgert. Nicht, dass John Degenkolb Zweiter geworden ist, sondern dass mein Tipp nicht aufgegangen ist mit den zwei deutschen Etappensiegen.
Ja, aber immerhin hattest du einen und ich hatte ja null gesagt. Am Anfang war der ja doch sehr pessimistisch. Von daher freue ich mich, dass es wenigstens der eine geworden ist. Da habe ich auch gerne Unrecht. Das war jetzt
ja, die Wahrheit liegt manchmal in der Mitte, ne?
Ganz genau. Das war jetzt für euch erstmal aufgearbeitet, die Tour de France im Schnelldurchlauf. Das war jetzt ein bisschen zäh, aber gleich wird's deutlich lebhafter hier, denn wir diskutieren so ein bisschen über das, was rundherum passiert ist, was das Rennen vielleicht auch für Auswirkungen hat. Das alles gleich nach einer ganz kurzen Pause und dann sind wir hier gleich wieder da.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir ist Erik Gutglück und wir sprechen über die vergangene 105. Austragung der Tour de France. Und wir haben euch gerade mal kurz aufbereitet, was denn so passiert ist, damit ihr nochmal kurz ins Gedächtnis gerufen habt, was denn so überhaupt los war. Und lieber Erik, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die erste der Lehren ziehen müssten aus dieser Tour, da muss man sagen, das Sprinterfeld, das war doch verdammt nah beieinander. Wir haben Peter Sagan mit 3 Etappensiegen, Fernando Gaviria mit 2, Dylan Groenewegen mit 2. Also es gab, anders als in anderen Jahren, jetzt keinen so dominanten Sprinter bei dieser Rundfahrt. Ist das ein Trend, auf den wir uns auch deiner Meinung nach in Zukunft ein bisschen freuen können, dass die Sprints halt spannender, umkämpfter sind?
Ich glaube schon, dass wir uns darauf freuen können. Also es ist ja generell wirklich so, dass es in jeder oder in fast jeder World Tour Mannschaft irgendwie einen richtigen Top-Sprinter gibt. Und die hatten in diesem Jahr auch alle das Saisonziel Tour de France. Also da gab's ja, ich könnte jetzt spontan keinen, na gut, Caleb Ewan, der nicht dabei war, aber der wollte ja eigentlich dabei sein. Der ist ja kurzfristig ausgebotet worden. Ansonsten wüsste ich jetzt von den Top-Sprintern bis vielleicht noch auf Sam Bennett und Elia Viviani, die ja in ihren Teams auch eher so die zweite Geige hinter Fernando Gaviria und Peter Sagan spielen, gab es jetzt keinen, der bei der Tour so wirklich gefehlt hat. Und dann bekommt man halt so ein ausgeglichenes Sprinterfeld zustande. Am ersten Tag, Fernando Gaviria ist da seiner, ja, ich würde schon sagen, Favoritenrolle gerecht geworden, die er sich im Vorfeld so ein bisschen erarbeitet hatte. Dann hat Peter Sagan, der ist natürlich immer irgendwie auch in den Massensprints, auch wenn er in den flachen Sprints nicht oft gewinnt, aber er ist dann immer so Zweiter, Dritter, Vierter, ist immer mit bei der Musik dabei. Hat dann auch auf den Etappen, wo das Finale ein bisschen anspruchsvoller war in der ersten Woche, hat er dann auch schon zweimal zugeschlagen. Dann kamen auf den Etappen 7 und 8 die Stunden des Dylan Groenewegen. Und ja, man weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn jetzt in der letzten Woche tatsächlich noch die Top-Sprinter, die dann in den Alpen teilweise das Rennen verlassen mussten, noch dabei gewesen wären. Ob vielleicht noch ein Marcel Kittel zugeschlagen hätte, ob ein André Greipel noch zugeschlagen hätte, ob vielleicht ein Arno Demar und ein Alexander Christoph, die ja nun auf der 18. und 21. Etappe gewonnen haben, ob die überhaupt eine Chance gehabt hätten auf den Sieg, wenn noch Gaviria, Groenewegen dabei gewesen wären. Es ist sehr ausgeglichen und es ist auch nicht mehr so, dass es irgendwie ein Team gibt, das komplett auf den Sprint fährt, wie zum Beispiel HTC Columbia zu Zeiten von Mark Cavendish, als er dort war. Da hat ja wirklich nur dieses Team die ganze Sprintvorbereitung übernommen. Die anderen haben irgendwie versucht, das Hinterrad von Cavendish zu kriegen und zu hoffen, dass sie irgendwie wenigstens Zweiter werden. Das gibt's halt so nicht mehr. Jeder Sprinter hat auch seinen kleinen Sprintzug zumindest oder seine Helfer. Und da kann sich jeder berechtigte Hoffnung machen und jede Zielankunft ist anders und an einem guten Tag kann da jeder jeden schlagen, ist mein Eindruck von den Top-Leuten.
Wobei ich auch so ein bisschen den Eindruck hatte, gerade am Anfang der Tour, ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach daran lag, dass die Tour noch so jung war, aber dass vielleicht am ehesten noch Quickstep diese Rolle zufallen könnte, eben diesen Sprint perfekt aufzubauen. Man hatte so den Eindruck, ja, Quickstep fährt da mit so einem richtig schönen, vorbildlichen Sprintzug ins Finale rein und die anderen suchen halt das Hinterrad von Gaviria. Lag das deiner Meinung nach eher daran, dass es eben noch früh in der Tour war oder ist einfach Quickstep dann doch noch so ein bisschen ein Sonderfall?
Ich fand nicht, dass es jetzt der krasse Sprintzug von Quickstep war. Also wenn man sich wirklich mal so die Aufnahmen von 2009, 2010 bei der Tour de France anschaut, HTC Columbia, die sind halt wirklich 5 Kilometer vorm Ziel, haben sich halt 8 Leute vor Mark Cavendish gespannt und dann war es wirklich, da wusste jeder Fahrer, okay, ich muss jetzt bis zur 4000 Meter Marke fahren, der nächste musste bis zur 3000 Meter Marke fahren. Das war total eingespielt, eigentlich wie eine Standardsituation fast schon. Und da gab es auch fast keinen, der das knacken konnte. Und Quickstep verfolgt ja eher so diese Taktik, sich auch vorher zwar schon jemanden mit abzusenden, der Jagd auf die Ausreißer macht. Meistens war das ja Tim de Klerk. Und dann kommen sie aber tatsächlich erst so 1000 Meter oder 1500 Meter vor dem Ziel nach vorne und halten sich so zwischen der 10 Kilometer Marke und der Am Rouge meist zurück. Also sie sind im Endeffekt diejenigen, gerade mit Fernando Gaviria als Sprinter, die das beste Timing haben und dann im entscheidenden Moment irgendwie immer vorne sind, sodass Gaviria die freie Bahn hat und sie dann einfach auch ausnutzen kann. Aber ich glaube, dass wenn andere Sprintzüge, wie zum Beispiel der von Katyusha, wenn die das auch hinkriegen würden oder hingekriegt hätten, so zu arbeiten wie Quickstep und Marcel Kittel 200, 250 Meter vor dem Ziel die freie Bahn zu ermöglichen, dann glaube ich, dass auch ein Marcel Kittel Etappen gewonnen hätte. Ja, Quickstep hat das am besten gemacht, aber so ein ganz klassischer Sprintzug war das meiner Meinung nach nicht.
Na, dann lass es mich anders formulieren, er war es vielleicht nicht der beste Sprintzug, sondern der einzige. Und die anderen haben es halt einfach nicht so richtig hinbekommen. Lass uns doch mal ein bisschen weiter blicken und zwar bei den Sprintern bleiben, aber lass uns über Peter Sagan reden. Der hat in diesem Jahr zum 6. Mal das grüne Trikot des besten Sprinters oder des besten Punktesammlers gesichert, hat damit Erik Zabel eingeholt, hat zudem dieses Trikot schon auf der 16. Etappe eingefahren, was auch so früh war wie schon wie noch nie bei der Tour de France und dazu kommt, dass er sich am Ende fast noch selber geschlagen hätte durch einen Sturz in den Pyrenäen. Glaubst du, dass wenn die Sprinter durchkommen oder zum Beispiel ein Fernando Gaviria ihm diesen Platz streitig machen kann oder ist diese Wertung einfach die Peter Sagan Wertung?
Ja, sagst du gerade ganz richtig, das ist die Peter Sagan Wertung. Wie ich schon gesagt habe, es ist halt so, selbst in diesen flachen Sprints, selbst wenn da Fernando Gaviria gewinnt und die 50 Punkte einstreicht, dann wird halt ein Peter Sagan Zweiter und nimmt halt, ich glaube, der Zweite kriegt 35 Punkte, nimmt er halt 35 oder 30 oder meinetwegen auch nur 20 Punkte mit, aber holt da trotzdem auch seine Punkte. Und dann gibt's halt einfach diese Etappen in den Bergen oder auch in der Bretagne, die sind dann halt für einen Fernando Gaviria einfach zu schwer. Und da holt dann Peter Sagan halt auch wieder seine Punkte. Und man sagt ja immer gerne, das grüne Trikot ist das Trikot des besten Sprinters, aber das stimmt ja so auch nicht. Es ist ja das Trikot des Punktbesten. Und ja, diese Kombination von Peter Sagan, die ist halt einfach ja einzigartig, dass er halt im Flachen so gut sprinten kann, dass er die Hügel so gut hochkommt, dass er auch die Power hat, auf den schweren Alpen- und Pyrenäen-Etappen in Spitzengruppen zu gehen. Also ich glaube, ich könnte jetzt aus dem Stegreif keine Etappe nennen, dieses Jahr im Hochgebirge, dann bis auf dann, wo er verletzt war oder nach dem Sturz sich verletzt hatte, wo er nicht irgendwie eine Ausreißergruppe war und sich zumindest den ersten Zwischensprint gesichert hat. Also das ist einfach eine Kombination aus seiner aggressiven Fahrweise, aus seinem Talent, auch aus seinem Drang zum Entertainment, denn das ist ja das, was er damit abzielt oder worauf er abzielt. Und für mich war Peter Sagan im Vornherein der Favorit auf Grün und ich glaube, solange Peter Sagan bei der Tour de France am Start steht, wird er immer der Top-Favorit auf das grüne Trikot sein und da wird es ganz, ganz schwer, ihn davon abzuhalten. Es sei denn, so wie im letzten Jahr, er kann die Tour halt aus welchen Gründen auch immer nicht beenden.
Aber das kann ja eigentlich auch nicht der Ansatz sein, zu hoffen, dass er aus anderen Gründen ausscheidet. Die Frage, die sich mir dann stellt, es wird jetzt gerade nach der Tour auch wieder viel darüber diskutiert, wie man die Dominanz von Team Sky eindämmen kann, muss man sich vielleicht auch als Veranstalter die Frage stellen, ob man an der Wertung des besten Sprinters vielleicht ein bisschen schraubt, dass am Ende wirklich der beste Sprinter gewinnt?
Oh, das finde ich schwierig, denn es hat ja nie einer gesagt, dass es irgendwie der beste Sprinter sein soll. Also wenn man natürlich möchte, dass der beste Sprinter das grüne Trikot gewinnt, dann muss man sich da irgendwas einfallen lassen. Dann muss man vielleicht zu dem alten System zurückkehren, das es früher mal gab, dass der Etappensieger 35 Punkte kriegt und dann gibt es irgendwie Zwischensprints, da kann man maximal 6 Punkte holen. Aber davon ist man ja bewusst weggegangen, um irgendwie das Rennen um Grün ein bisschen interessanter zu machen. Lustigerweise hat man dieses Reglement, ich glaube, zur Tour 2011 eingeführt. Da war Peter Sagan, glaube ich, zarte 21 Jahre alt und bei der Tour noch nicht am Start. Da hat sich dann in dem Jahr tatsächlich dann nach mehreren Versuchen auch Mark Cavendish dann mal das grüne Trikot gesichert. Und dann von 2012 an war das halt immer die Peter Sagan-Wertung, weil das halt mit diesen ja vielen Punkten bei den Zwischensprints für ihn einfach extrem attraktiv geworden ist. Und Ich glaube mittlerweile die meisten Sprinter, so ein Marcel Kittel oder André Greipel, die wissen halt auch, dass sie einfach im Kampf um Grün keine Chance haben. Das ist vielleicht noch ein, vielleicht könnte es ein Fernando Gaviria noch schaffen, weil er auch auf den mittelschweren Etappen mithalten kann. Vielleicht Michael Matthews, der hat es zwar letztes Jahr gewonnen, aber nachdem Sagan ja raus war, das sind so Fahrer, die so ein bisschen diesen Sagan-Typ haben, diesen Fahrertyp Sagan. Aber ich glaube, die ganz klassischen Sprinter, Kittel, Greipel, Groenewegen, die wissen halt genau, sie können vielleicht in der ersten Woche mal das grüne Trikot tragen, weil sie 2-3 Etappen gewinnen. Aber dann spätestens, wenn es irgendwie ins Mittelgebirge geht, dann übernimmt Peter Sagan das Trikot und dann ist es ihm bis Paris eigentlich auch nicht mehr zu nehmen. Und deswegen versucht es, glaube ich, von denen auch keiner ernsthaft, da irgendwie auf Grün zu gehen, sondern man zielt eher darauf ab, möglichst viele Etappensiege zu holen.
Ja, und das wurde für die Sprinter auch sehr, sehr schwierig, denn ich habe es schon angesprochen, in den Alpen haben wir ein wahres Sprintersterben erlebt. Erik, würdest du sagen, dass die Tour gerade in der zweiten Woche zu schwer für die Sprinter war und dass man sich da auf jeden Fall was überlegen müsste, was die Sprinter angeht, oder geht es dann doch wirklich mehr um den Gesamtsieg und die Sprinter müssen dann halt einfach zurückstecken?
Ja, ich fand schon, dass es ein bisschen zu schwer war für die Sprinter. Also gerade wenn man sich anguckt nach dem Ruhetag, die erste Etappe dann in den Bergen, gleich 5 Pässe, nächsten Tag eine kurze Etappe mit 108 Kilometern, auch 3 große Anstiege drin, dann die Etappe nach Alpe d'Huez, die war zwar ein bisschen länger, aber auch wieder 3 große Anstiege mit über 5000 Höhenmetern und das dann in Kombination mit einem Rennverlauf, der sehr schnell und sehr aggressiv bestritten wird, da haben einfach die Top-Sprinter ja fast keine Chance. Und da kann man jetzt einem Marcel Kittel auch nicht unterstellen, dass er irgendwie schlecht trainiert hätte und das mit einer besseren Form geschafft hätte. Es sollte natürlich schon das Ziel sein, dass irgendwie die Fahrer, die an den Start gehen, die haben ja, sage ich mal, alle unterschiedliche Qualitäten. Es gibt die Bergfahrer, es gibt die Zeitfahrer, es gibt die Sprinter, es gibt die Ausreißer. Und jeder von denen sollte irgendwie die Chance haben, zumindest irgendwie Paris zu erreichen. Natürlich kann man jetzt nicht ein Zeitlimit einführen oder das Zeitlimit komplett aufheben, weil dann sagen sich halt manche Sprinter, ja gut, dann fahre ich halt 20 Tage durch Frankreich ein bisschen trainieren, lass mir schön Zeit und dann gewinne ich am letzten Tag in Paris, weil ich die frischesten Beine habe. Also ein Zeitlimit sollte es schon ein Stück weit geben. Aber vielleicht muss man an solchen Tagen, wenn man sie denn einbauen möchte, weil man ein Spektakel in der Gesamtwertung möchte, irgendwie den Sprintern die Chance einräumen, dass sie auch weiter in der Tour verbleiben können. Man kann natürlich nicht vorher sagen, okay, heute sind 5000 Höhenmeter, liebe Sprinter, heute gibt es kein Zeitlimit, weil dann, ja, wie ich schon gesagt habe, dann fahren die halt mit 15 km/h im Schnitt hinter einem Feld spazieren, brauchen dann, weiß ich nicht, kommen dann 5 Stunden nach dem Sieger an. Das kann ja auch nicht das Ziel sein. Da muss man sich was einfallen lassen, denn natürlich ist es immer mal wieder vorgekommen, dass Sprinter in den Bergen Probleme mit dem Zeitlimit hatten, aber dass, ich weiß nicht, 5, 6 Top-Leute in den Sprints dann nach den Alpen schon raus sind, da tut sich die Tour auch selber keinen Gefallen und ja, das ist dann einfach auch schade anzusehen, wenn die besten Sprinter auf den Champs-Élysées nicht um den prestigeträchtigsten Etappen sie kämpfen können.
Ja, ich habe auch schon häufiger während der Tour gesagt, man muss sich bei der Tour immer ein gesundes Maß überlegen zwischen Spektakel und Fairness. Und das gilt sowohl eben für Etappen wie Alpe d'Huez. Es geht und für Abfahrten wie die von Primoz Roglic, die auch umstritten war. Und das gilt meiner Meinung nach dann eben auch für solche Etappen, wo es in die Berge geht. Denn die Sprinter und die Champs-Élysées, das gehört irgendwie zusammen. Und für mich war es so ein bisschen befremdlich, dass der Massensprinter doch irgendwie eher ein Rumpfsprint war als ein richtiger finaler Sprint Royal in Paris, wie man ihn sich vielleicht wünscht. Lass uns
ja, es war natürlich auch, muss man auch sagen, es hat natürlich auch Profiteure, wenn man jetzt so Fahrer wie ein Alexander Kristoff oder einen John Degenkolb oder einen Arnaud Démare dann in der dritten Woche sieht, die es halt geschafft haben, über die Berge zu kommen, dass sie dann halt auch dafür belohnt werden und dann, wo sie vielleicht gegen die ganz schnellen Jungs wie Groenewegen, wie Gaviria vielleicht keine Chance auf den Sieg gehabt hätten, dass die dann auch ihre Möglichkeit hatten. Also das kann man natürlich auch von der Seite sehen, aber ja, dieses Sprintersterben, wie es ja oft genannt wurde, das ist natürlich, das will eigentlich keiner sehen, denn man will, dass die besten Sprinter sich duellieren und nicht irgendwie die letztendlich sprintstärksten Bergfahrer, wenn man das jetzt mal ganz überspitzt und polemisch sagen möchte.
Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, wie sieht der Sieg dann in der Außendarstellung aus, wenn man sagt, Alexander Kristoff hat in Paris gewonnen, aber es waren eben Kittel, Grunewing, Gaviria und Co. nicht mehr dabei. Das ist ja dann auch so eine kleine Einschränkung, die das Ganze eben so ein bisschen abwertet. Für ihn emotional wahrscheinlich nicht, aber so in der Außendarstellung denke ich schon.
Ich glaube auch, wenn du in 10 Jahren in die Geschichtsbücher guckst, dann steht halt da 2018 Alexander Kristoff Champs-Élysées und da fragt keiner mehr danach, wer war denn jetzt dabei und wer nicht und ach ja, Sagan war ja verletzt und ich glaube, das ist halt dann einfach, du bist halt Sieger auf den Champs-Élysées und wer nicht am Start stand, der hat halt dann in dem Fall Pech gehabt.
So kann man es auch sehen und damit schließen wir dieses kurze Sprinter-Segment ab und sprechen noch kurz über eine Neuerung. Da bitte ich um eine kurze Antwort. Und zwar geht es um die Bonussprints, die auf den ersten 9 Etappen eingeführt wurden. Eine Neuerung. Es ging auf jeder der ersten 9 Etappen eben um Bonussekunden, beziehungsweise auf der 3. nicht. Das war ja ein Mannschaftszeitfahren. Also es ging dort im Finale immer um 3, 2 und 1 Sekunde. Es sollte der Kampf ums gelbe Trikot angeregt werden. Deine Meinung in der Form was Sinnvolles? Oder kann man, wenn man sich da jetzt nicht irgendwie was anderes überlegt, zum Beispiel höhere Sekundenbonifikationen oder ähnliches, sollte man da dann doch eher drauf verzichten?
Ja, also ich mach's kurz. Ich finde die Idee klasse, dass man da irgendwie versucht, das Rennen anzuregen, aber diese 3, 2 und 1 Sekunde haben wir jetzt natürlich nicht, die waren jetzt zumindest mit der ersten Woche, wie sie jetzt geplant war, ja, hat man sich eigentlich gefragt, ja okay, gut, was soll das? Natürlich hat sich da ein Garen Thomas mal hier eine Sekunde geholt und ein Greg van Avermaet hat dort das gelbe Trikot ein bisschen ausgebaut. Aber es hat nicht dazu geführt, dass das Trikot jetzt irgendwie jeden Tag den Besitzer gewechselt hat. Also ich denke schon, da muss man sich überlegen, ob man irgendwie dann vielleicht sagt, dass man im Ziel die Bonussekunden abschafft und dafür dort diese 10, 6 und 4 Sekunden vergibt. Oder dass man beides gleichgewichtet, also dass man irgendwo diesem Bonussprint noch mehr Bedeutung beimisst. Weil nach einem 35 Kilometer Mannschaftszeitfahren, wo auch teilweise Minutenabstände entstehen, da brauche ich die Leute nicht mit 3 Sekunden Bonussekunde zu locken, das juckt dann keinen mehr.
Ja, ich glaube, nächstes Jahr soll es auch wieder frühen Mannschaftszeitfahren geben, also da sollte man sich dann bei der Organisation auf jeden Fall was überlegen, um das entweder wegzulassen oder eben dem sportlich mehr Bedeutung zukommen zu lassen. Das war der zweite Part unseres Rückblicks auf die Tour de France. Wir sind jetzt ungefähr auf der Halbzeit. Wir haben die Sprinter abgefrühstückt, sprechen natürlich gleich noch über die Klassementfahrer, über die Tops und Flops und dann geht's natürlich auch noch an die Auswertung des Tippspiels. Ich habe es angekündigt, da lief's für uns nicht besonders gut. Wenn ihr genau wissen wollt, wie genau es lief und was unsere Meinungen zu den diskussionsträchtigen Themen dieser Rundfahrt sind, dann bleibt doch dran und wir hören uns gleich wieder.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir ist immer noch Erik Gutglück und wir nehmen nochmal ganz fachmännisch die Tour de France auseinander und blicken mit euch zurück, sprechen über brisante Themen, über diskussionsbehaftete Themen und haben jetzt über die Sprinter gesprochen, haben einen kleinen Rückblick gegeben und machen jetzt weiter mit der Tour an sich, also mit der Gesamtwertung, auf die wollen wir jetzt schauen und sprechen über Garen Thomas, ich weiß, dass du doch zu denen gehörtest, die auch nach der ersten beziehungsweise sogar nach den Alpen noch sehr skeptisch waren von Garen Thomas. Warum hat er sich dich so überrascht?
Er hat mich leistungstechnisch nicht überrascht, denn er zählt zu den besten Berg- und Zeitfahrern. Das hat er in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, gerade auch bei kleineren Rundfahrten. Er hat ja Paris-Nizza gewonnen, hat in diesem Jahr die Dauphiné gewonnen, Tour of the Alps hat er mal gewonnen. Er hatte aber immer das Problem, dass er bei allen großen 3-wöchigen Rundfahrten, wo er irgendwie mit Ambitionen gestartet ist, irgendwann einen Sturz hatte. so platt es klingt. Also ich denke da als erstes an die Tour 2015, da lag er, glaube ich, auf der 19. Etappe oder so noch auf Gesamtrang 4 und ist dann noch auf Platz 15 abgestürzt, nachdem er am Tag zuvor oder zwei Tage zuvor in der Abfahrt gestürzt war. Und gut, das war nicht sein eigenes Verschulden, da ist er von Warren Barguil in einer Kurve abgeräumt worden, aber er ist zumindest gestürzt. 2017 ist er dann den Giro auf Gesamtwertung gefahren. War dort auch ein Sturz, wo man ihm nicht die Schuld für geben kann. Da war einfach ein Begleitmotorrad wirklich sehr, sehr schlecht geparkt und das halbe Sky-Team ist da drauf geknallt und er hat da mehrere Minuten verloren. Ist dann, glaube ich, am nächsten Tag beim Zeitfahren noch angetreten, war dort noch Etappenzweiter und ist dann am nächsten Tag aber ausgestiegen, weil er einfach die Schmerzen nicht mehr ausgehalten hat. Dann letztes Jahr bei der Tour de France Auftaktzeitfahren gewonnen in Düsseldorf, auch in den Alpen Gesamtzweiter gewesen, dann in der Abfahrt gestürzt, Schlüsselbeinbruch. Also er hat irgendwie immer so bei den großen Landesrundfahrten, wenn es über 3 Wochen ging, so seine Probleme gehabt und ich habe irgendwie immer so befürchtet, dass ihm das auch dieses Jahr wieder passieren würde. Und deshalb war ich da skeptisch und ich habe auch irgendwie persönlich gedacht, dass Chris Froome in der dritten Woche noch zulegen würde. Also dass er seinen Formhöhepunkt bei der Tour ähnlich wie beim Giro auf die dritte Woche legt. Das war nicht der Fall. Er hat in der dritten Woche eher noch abgebaut, sodass Geraint Thomas dann natürlich auch vom Team endgültig freie Fahrt hatte, dann die Tour zu gewinnen.
Ich darf hier mal ganz transparent mitteilen, dass ich diesen Sieg schon relativ zeitig vorhergesehen habe. Meine mich zu erinnern, dass ich dir über die sozialen Medien mitgeteilt habe, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass er das macht, dass das Team Sky das ihm nicht wegnehmen kann und dass er sich das auch selber nicht wegnimmt. Und du warst lange skeptisch. Spricht das für meine Expertise oder spricht das gegen deine?
Ich sag mal so, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Nein. Also da hast du absolut richtig gelegen. Da bin ich unglaublich beeindruckt von deiner Expertise und möchte an dieser Stelle Besserung geloben. Und ich muss auch sagen, ich mag den Fahrer Geraint Thomas total gern, weil er auch einfach als Typ extrem unterhaltsam ist und er wirklich ein sehr authentischer Fahrer ist und er wirklich schon sehr viele Tiefschläge hinnehmen musste in seiner Karriere mit den Stürzen, die ich gerade schon beschrieben habe. Und es ist wirklich nicht so, dass ich es ihm nicht gegönnt hätte und ich freue mich auch für ihn, dass er die Tour gewonnen hat, denn er ist nun auch schon 32 Jahre alt. Also ich denke, er wird jetzt nicht in den nächsten 5 Jahren jedes Jahr die Tour gewinnen. Aber einfach, ja, ist ein sympathischer Typ. Er hat's dieses Jahr hat alles für ihn gepasst, er ist nicht gestürzt. Sein nomineller Kapitän Chris Froome hatte ein bisschen Schwierigkeiten und da war er zur Stelle. Und ja, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Er war im Rennen für mich der Stärkste und der Beste und der hat am Ende auch verdient gewonnen und das geht für mich völlig in Ordnung so.
War das auch der Grund, warum Team Sky diese Situation so wahnsinnig elegant gelöst hat? Man hatte irgendwie das Gefühl, die Journalisten sind die einzigen, die sich mit der Kapitänsfrage beschäftigen.
Ja, weiß man immer nicht, ne? Was so nach außen getragen wird und was intern läuft. Man muss natürlich auch sehen, dass Chris Froome und Geraint Thomas schon seit, ich glaube, die sind 2007 schon bei Barlow World zusammengefahren, also das ist schon 11 Jahre her und waren immer in derselben Mannschaft, also sind damals dann nach dem Ende von Barlow World 2010 gemeinsam zu Sky gewechselt. Und das ist natürlich nochmal einfacher, dann diese, ich sag mal, du hast halt 2 Fahrer im Team, die beide natürlich gerne die Tour gewinnen wollen. Und wenn die natürlich gut befreundet sind und gut miteinander können, dann ist es natürlich einfacher, als wenn die ohnehin schon da irgendwelche Dinge im Raum stehen oder zwischen den beiden liegen. Ich schätze auch Chris Froome, also man kann ja von Chris Froome denken, was man möchte, aber ich glaube schon, dass er an sich ein sehr, ein Gentleman ist und auch sich in dem Moment sagen kann, okay, ich habe die Tour jetzt 4-mal gewonnen, ich bin dieses Jahr nicht in der Lage und ich freue mich einfach für meinen Teamkollegen, der in diesem Jahr einfach besser ist als ich. Und ja, ich glaube nicht, dass Chris Froome groß Schwierigkeiten hatte, diese Helferrolle, die er dann auf einmal bekommen hat in der dritten Woche, anzunehmen. Und ich denke, das war auch der große Vorteil bei Team Sky, dass das Team wirklich in sich oder diese beiden Kapitäne untereinander sehr gut miteinander können. Ich weiß ja nicht, welchen Eindruck du hattest, aber für mich stand da jetzt nie irgendwie ein Disput zwischen Froome oder Thomas im Raum.
Nee, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass seitens der Teamführung da noch irgendwas kommt. Also zumindestens, also ich war mir ziemlich sicher, dass nichts passiert, aber ich hatte das Gefühl, dass so im allgemeinen Radsportzirkus so ein bisschen Unsicherheit darüber herrschte, was da jetzt passiert, wie man mit dieser Situation umgehen möchte und kann. Wie gesagt, ich hätte irgendwie erwartet, dass es dann eine Situation kommt, die irgendwie nicht so rund läuft. Aber man hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie die Gefahr einer solchen Situation gibt. Und ich war davon irgendwie schon ein bisschen überrascht, wobei ich, wie gesagt, gesagt habe, wenn Thomas mit Gelb in die letzte Woche geht, dann wird Sky alles versuchen, ihm dieses gelbe Trikot zu geben. Und dann ist diese Rekordfabelmarke von Chris Froome auch eher Nebensache. Und so ist es ja dann auch mehr oder weniger gekommen. Also mich hat das irgendwo überrascht. Aber ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass die sich da gegenseitig auseinandernehmen. Dafür ist das Verhältnis einfach zu gut. Das war so meine Gefühlswelt während der Etappe. Lass uns doch nochmal über den Tour-Zweiten sprechen, über Tom Dumoulin. 27 Jahre jung, eine Etappe gewonnen, Giro-Sieger 2017, Giro-Zweiter 2018, Tour-Zweiter 2018, 27 Jahre jung. Gehört Tom Dumoulin, was die Rundfahren angeht, die Zukunft?
Ich glaube, ihm gehört auch schon die Gegenwart ein Stück weit. Also du hast es ja schon ganz richtig gesagt, wenn man das so will, war er in diesem Jahr bei diesem Double-Versuch Giro-Tour der konstanteste, beide Male Zweiter geworden. Es gibt ja auch so schöne Rechnungen, die schon angestellt wurden, was wäre, wenn Tom Dumoulin nicht an der Mur de Bretagne diese, ich glaube, 1 Minute 13 mit seiner Zeitstrafe noch verloren hätte. Wenn es keine Bonussekunden gegeben hätte, dann hätte es im Kampf mit Geraint Thomas schon deutlich enger werden können. Für mich eine der positiven Überraschungen. Also ich hätte gedacht, dass gerade Tom Dumoulin nach dem doch sehr schweren Giro sich bei der Tour schwer tun würde und wahrscheinlich froh sein muss, wenn er in die Top 5 kommt. So war er ja nicht nur ein blinder Passagier unter den Favoriten, sondern er hat auch einige Male das Rennen mitbelebt, hat auch einige Male attackiert, auch ein bisschen, ich sag mal, an überraschenden Stellen attackiert. Ich denke zum Beispiel an die La Rosière-Etappe, als er es schon in der Abfahrt vom letzten Berg probiert hatte, bevor es in den Schlussanstieg ging. Er hat das Rennen auf jeden Fall belebt und ich glaube, dass er tatsächlich nächstes Jahr sich komplett auf die Tour de France fokussieren wird. Das hat er ja auch schon so durchblicken lassen, es sei denn natürlich, ich sag jetzt mal, beim Giro gibt es irgendwie 100 Kilometer Einzelzeitfahren auf 2x50 Kilometer verteilt, dann wird er sich das wahrscheinlich nochmal anders überlegen. Aber die logische Folge ist eigentlich, dass er jetzt nächstes Jahr die Tour auf Gesamtwertung angeht und er hat die Fähigkeiten dazu, er hat auch das Team dazu, das vielleicht nominell jetzt nicht mit dem Team von Sky mithalten kann, die aber trotzdem durch eine sehr smarte Fahrweise und viel Rennintelligenz und Renngespür immer wieder in der Lage sind, so diese kleinen Nadelstiche zu setzen. Das hat in diesem Jahr jetzt in Anführungsstrichen nur zum zweiten Platz gereicht, aber ich glaube, Tom Dumoulin ist damit absolut happy und er hat sich als einer der besten Rundfahrer der Gegenwart etabliert.
Ja, Tom Dumoulin hat zu diesen Rechenspielchen selber gesagt, wenn ich die Zeit da nicht verloren hätte, dann hätte Thomas die irgendwo anders rausgefahren. Also er hat sich auch selber sehr fair gezeigt und eben auch so ein bisschen als guter Verlierer und eben auch als Fan von Geraint Thomas so ein Stück weit zumindest präsentiert. Und ich würde auch sagen, dass Geraint Thomas der sympathischste der Sky-Toursieger bislang ist. Ich glaube, an den anderen haben sich Fans mehr gerieben als an ihm. Würdest du mir da auch zustimmen?
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also gerade Bradley Wiggins ist ja doch ein sehr launischer Typ gewesen und wahrscheinlich auch immer noch, gerade auch wenn man seine Geschichte kennt, so Bahn-Olympiasieger, dann irgendwie auf die Straße, dann wieder auf die Bahn zurück, dann Klassiker, dann irgendwann auch mal Toursieger gewesen. Der ist, glaube ich, als Mensch nicht ganz so einfach. Der hat natürlich in Großbritannien diesen großen Hype, den man jetzt so in den letzten 5-6 Jahren erlebt hat, erst ausgelöst. Chris Froome war da schon so ein bisschen eher das Gegenteil, immer sehr, ich will fast sagen, sehr, sehr wortgewandt und sehr auf sein Auftreten bedacht und hat eigentlich immer versucht, so mit seinem Verhalten abseits des Rades niemanden auf die Füße zu treten. Kommt immer sehr, gentleman-like rüber. hat halt aber einfach das Problem, dass durch diese Dominanz, wie er halt fährt und jetzt auch durch diesen Salbutamol-Fall von der Vuelta letztes Jahr, ja, dass ihm halt einfach extrem viele Leute sehr, sehr stark misstrauen und ja, diese Zweifel an seinen Leistungen in manchen Punkten natürlich auch gerechtfertigt sind. Bei Geraint Thomas ist es halt so, wie ich schon gesagt habe, der ist halt einfach irgendwie, ja, man muss fast sagen, irgendwie eine coole Sau. Kann man fast nicht anders beschreiben. Also so typisch britischer Humor, hat immer irgendwie einen guten Spruch auf den Lippen, auch wenn man ihn so, ja, in den letzten Jahren bei Interviews gesehen hat. Ich erinnere mich an ein Interview, als er damals in dieser Abfahrt von Barenbagi abgeräumt wurde, 2015, und gegen diesen Laternenmast geknallt ist. Dann hat ihn im Ziel ein Reporter gefragt, wie es ihm geht, und er meinte, ja, eigentlich ganz gut, ich muss jetzt noch zum Doktor, der wird mich fragen, wie ich heiße, und dann kann ich morgen weiterfahren. Und auf die Frage des Journalisten, wie er denn heiße, hat Geraint Thomas gemeint, Chris Froome. Also das Ganze mit einem Schmunzeln auf den Lippen, also der ist nicht auf den Mund und auch nicht auf den Kopf gefallen, und ich glaube, das ist das, was die Leute an ihm mögen und schätzen und weshalb viele damit auch eher leben können als mit einem Toursieger Chris Froome.
Ja, und ich denke, dem werde ich die meisten unserer Zuhörer anschließen. Und wir werden jetzt unsere dritte Verpflegungspause einlegen. Und danach werden wir noch die Tops und Flops, abgesehen von den Top 3, die man, denke ich, von Natur aus schon fast als Top bezeichnen kann. Denn ein Tourpodium, das macht man nicht im Vorbeigehen. Das ist zumindest meine Einschätzung. Und über die weiteren Tops und Flops, über die sprechen wir gleich. Wie gesagt, kurze Pause und dann geht's weiter. Bleibt dran.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit erneut willkommen zurück zu Radio Tür, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir Erik Gutglück, und es geht weiterhin um die 105. Austragung der Tour de France. Wir sind angekommen bei den Tops und Flops, und Erik, wer ist dein größter Top auf der Liste, abgesehen von Thomas Froome und Dumoulin? Die haben wir ja jetzt schon etwas ausführlicher abgefrühstückt.
Der größte ist für mich dann der erste vom, oder wie sagt man, der Best of the Rest, Primoz Roglic als Gesamtvierter. Und vielleicht auch noch so ein bisschen sein Teamkollege Steven Kreuzweig, der Fünfter geworden ist, und das ganze Team NL Jumbo. Bei Primoz Roglic, es war seine erste Grand Tour, die er so wirklich gezielt auf Gesamtwertung gefahren ist. Er hatte ja letztes Jahr schon die Etappe über den Galibier gewonnen als Ausreißer. Ja, er hat im Frühjahr gezeigt, dass er rundfahren kann, dass er klettern kann, dass er Zeit fahren kann. Hat die Baskenland-Rundfahrt gewonnen, hat die Tour de Romandie gewonnen, hat seine Heimat-Rundfahrt in Slowenien gewonnen. Aber man hatte doch schon so ein bisschen Bedenken, ja, ob er das über 3 Wochen jeden Tag, gerade so mit dieser ersten Woche, die auch zwar auf dem Papier leicht aussieht, aber doch auch tricky sein kann mit Wind, mit dem Kopfsteinpflaster. Da hat er sich extrem wacker geschlagen, war immer mit dabei, war in den Alpen nicht abzuschütteln, hat dann auch in Mont und in den Pyrenäen auf der 19. Etappe dann Zeit rausgefahren, auf der 19. Etappe dann sogar mit dem Tagessieg. Für mich war es eine kleine Überraschung, dass er dann im Zeitfahren diesen dritten Gesamtrang doch noch an Chris Froome abgeben musste, denn ja, Primoz Roglic ist auch ein erstklassiger Zeitfahrer, der Kurs lag ihm eigentlich, es war sehr wellig. Er war letztes Jahr Vize-Weltmeister im Zeitfahren, also er ist sehr, sehr stark im Kampf gegen die Uhr, und ich hätte eher gedacht, dass es für ihn vielleicht sogar noch mit der Form, die er einfach auch in der dritten Woche gezeigt hat, eher noch Richtung Rang 2 geht, also dass er eher noch Tom Dumoulin verdrängt, als dass Chris Froome ihn noch vom Podium verdrängen würde. Ich hatte Roglic sogar als Tagessieger im Zeitfahren getippt. Das ging dann so ein bisschen nach hinten los. Er ist dann Achter geworden mit 1:15 Rückstand. Aber das war für mich so, ja, man muss sagen, bei den Klassementfahrern die größte Entdeckung der Tour.
Für mich. kommen wir doch gleich mal zu Entdeckungen für das Gesamtklassement, bevor wir über die anderen weiterreden. Jura Alaphilippe definitiv auch einer der Gewinner dieser Rundfahrt mit 2 Etappensiegen. Wir haben eine Zuhörerfrage bekommen, die hast du mir mitgeteilt und die lautet, ist Jura Alaphilippe künftig ein Mann fürs Gesamtklassement? Die darfst du gerne beantworten.
Ja, ist eine sehr interessante Frage. An sich, die Fähigkeiten bringt er ja mit. Also ich meine, er hat dieses Jahr das Bergtrikot gewonnen. Ist auch ein Mann, der einigermaßen Zeit fahren kann. Also er ist bei weitem kein Zeitfahrspezialist. Aber wenn das Zeitfahren jetzt nicht allzu lang und nicht komplett flach ist, dann muss man ihn sogar, also bei Paris-Nizza letztes Jahr bei Paris-Nizza zum Montbrouilly, das war so ein, ja, nicht wirklich ein Bergzeitfahren, aber so die letzten 3 Kilometer ging es schon dann stetig berghoch, da hat er sogar gewonnen. Also er kann das schon, wenn er muss. Aber auch bei ihm ist so ein bisschen die Frage, kann er das halt jeden Tag, 3 Wochen lang, jeden Tag immer so reproduzieren und jeden Tag mit den Besten mitfahren. Und es widerspricht ja auch so ein bisschen seinem Fahrstil. Also als Klassementfahrer muss man ja manchmal auch ein bisschen abwarten können und vielleicht auch mal den Angriff, den man jetzt zwar eigentlich platzieren könnte, dann auch mal sein lassen und den vielleicht dann doch eher auf morgen oder übermorgen verschieben. Und Julien Alaphilippe ist ja einfach ein sehr impulsiver und explosiver Rennfahrer. Also nicht umsonst ist er in den Ardennen immer sehr, sehr stark. So ein Valverde-Typ, der die kurzen, steilen Rampen liebt und dann, wenn alle dann schon mit Puls 200 klinisch tot sind, dann kann er noch einen Sprint draufsetzen. Ich denke, er müsste sein Training ein bisschen umstellen und vielleicht kommt es auch noch so in den nächsten 4-5 Jahren mit noch mehr Rennkilometern, wenn er noch mehr Rennhärte hat, dass er es vielleicht mal irgendwann versucht. Aber ich glaube, er sollte sich hauptsächlich auf die Eintagesrennen konzentrieren, denn ja, er hat zwar in diesem Jahr den Flash Wallon gewonnen, aber es gibt ja dann noch so Rennen wie Lüttich-Passione-Lüttich, die Lombardei-Rundfahrt oder vielleicht auch mal eine Straßenweltmeisterschaft. Das sind ja auch keine schlechten Errungenschaften im Radsport. Also man muss ja nicht immer bei der Tour de France aufs Podium fahren, um die Karriere zu veredeln. Da gibt's ja weit andere Möglichkeiten.
Ich würde dir da auch zustimmen und ich denke sogar, dass er das gar nicht wollen würde, sondern dass er einer ist, der definitiv immer für Etappensiege gut sein wird und der auf jeden Fall auch bei Rundfahrten vielleicht sogar mal mit ein bisschen Glück auch in die Top 15 fährt. Aber ich glaube, dieses grobe Ziel bei einer Grand Tour die Gesamtwertung zu gewinnen, das stelle ich mir doch relativ schwierig bei ihm vor und ich glaube, er ist definitiv ein Mann für kleine Rundfahrten. Da spielen ihm doch seine Qualitäten sehr in die Karten, wenn er dann eben nur eine Woche mit 2-3 Bergetappen gut fahren muss. Aber ich glaube, über 3 Wochen, da juckt es ihm auch einfach zu sehr in den Fingern. Da hat er so ein bisschen zu sehr das Attacke gehen, das Vollgas gehen im Blut. Und ich mag seinen Fahrstil. Mir würde was fehlen, wenn er sich da verändert. Ich mag so kleine, intelligente, aber auch sehr, sehr lustige, humorvolle Fahrer. Ich glaube, es gab die meisten Schnitte auf Julien Alaphilippe, wie er sich aus der Gruppe zurückfallen lassen hat und eben nicht fertig wirkt, sondern nochmal einen kurzen Gruß in die Kamera setzt. Und das belebt den Sport und ist ähnlich wie Peter Sagan, glaube ich, einer, der für die Außendarstellung auch ganz gut ist. Erik, wir müssen das ein bisschen kürzer fassen mit den Tops. Einen darfst du dir noch aussuchen. Wer ist noch für dich Top Fahrer oder eine positive Erscheinung dieser Tour de France?
Ja, dann setze ich mir mal ganz dick die deutsche Brille auf und sage John Degenkolb. Also das war, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, für mich das Highlight der Tour. Man hatte ja auf deutsche Etappensiege gehofft, man hat auch bei John Degenkolb gesehen, dass die Form jetzt so vor der Tour langsam kam, aber man wusste halt irgendwie auch, ja, so auf diesen Pflaster-Etappen oder auf der Pflaster-Etappe, da gibt's halt dann auch einen Greg van Avermaet, der sowas richtig gut kann. Da gibt's auch auf den ligeren Etappen, was John Degenkolb ja ganz gut kann, da gibt's halt auch immer einen Peter Sagan oder Michael Matthews. Also immer Kontrahenten, mit denen er sich rumschlagen muss, ja, wo er halt dann nicht mehr der Top-Favorit auf den Sieg ist, sondern nur einer der Favoriten. Aber an dem Tag, 9. Etappe nach Roubaix, da hat einfach alles gepasst. Also er ist dann 17 Kilometer vor Ziel in diese Gruppe gegangen mit Van Avermaet und mit Lampard. Also er hat dort einfach ja zum einen gute Beine gezeigt, zum anderen aber auch den Moment erkannt und die richtige Gruppe erwischt. Die drei haben super harmoniert bis ungefähr 1000 Meter vorm Ziel. Dann war es natürlich vorbei mit der Einigkeit. Da hatten sie dann auch schon eine Minute Vorsprung auf das Verfolgerfeld. Da konnte man dann auch ein bisschen pokern. Einfach, wenn man bei John Degenkolb diese Geschichte der letzten Jahre sieht, ist das, er war ja im Ziel auch ganz aufgelöst und hat ja auch Tränen geweint und war, glaube ich, einfach unglaublich erleichtert, dass es jetzt endlich mit dem Tour-Etappensieg geklappt hat. Er hat ja schon beim Giro eine Etappe gewonnen, er hat bei der Vuelta, glaube ich, schon 10 oder 11 Etappen gewonnen. Nur bei der Tour wollte es nie klappen, also er war 8-mal auf dem Podium bei der Tour, also 2. oder 3., aber nie 1. gewesen. Und man kann nur hoffen, dass ihm das jetzt auch wieder Aufschwung für die Klassiker gibt und dass er dann nächstes Jahr auch dann im Frühjahr wieder nicht nur um Top-10-Plätze mitfahren kann, wie in den letzten 2 Jahren, sondern dann auch wieder um Siege. Und er hat ja immer gesagt, seine Ziele sind ja Siege bei Mailand-San Remo, Paris-Roubaix, bei einer Tour-Etappe und die Straßenweltmeisterschaft. Und die ersten 3 davon hat er jetzt und vielleicht kann er dieses Quartett dann doch noch, ich meine, er ist auch schon 20, aber er hat noch ein paar Jahre, um dann vielleicht diesen 4. Schritt zur perfekten Karriere dann auch noch zu gehen.
Das wird schwierig, solange erstens in diesem Jahr so ein schwerer Kurs bei der WM wartet und zweitens wir mit Peter Sagan einen Dauerabonnenten auf das WM-Trikot haben. Kommen wir doch mal zu den Flops. Ich würde den Anfang machen. Auch hier werden wir uns jetzt versuchen, etwas kürzer zu fassen. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Ich würde als erste Enttäuschung auf jeden Fall das Movistar-Team nehmen. Quintana, Landa, Valverde, die Dreifachspitze, die übrigens, so hört man auch bei der Spanien-Rundfahrt nochmal in den Start gehen möchte. Darüber werden wir aber zu einem anderen Zeitpunkt sprechen. Ansonsten am Ende weit weg von den eigenen Erwartungen und auch so ein bisschen von den Erwartungen, die man als Zuschauer hatte an dieses Dreigespann. Man hatte gehofft, ja, das ist doch endlich mal die Macht, die Sky das Leben schwer machen kann. Ja, und dann, ich habe es vorhin bei Roglic und Krauswijk in unser Dokument geschrieben, Lotto NL Jumbo war für mich das bessere Movistar. Sie haben es versucht mit der langen Flucht von Krauswijk auf der Etappe nach Alpe d'Huez. Sie haben mit Roglic regelmäßig mal Nadelstiche setzen können und auch auf der letzten Etappe in den Pyrenäen war Lotto NL eines der Teams, was da so ein bisschen Druck gemacht hat. Und von daher Lotto NL für mich das bessere Movistar und Movistar für mich eine absolute Enttäuschung, denn nicht mal ein Top-5-Platz oder besser gesagt nicht mal ein Platz auf dem Treppchen, der den eigentlich zu erwarten war, das enttäuscht mich persönlich ziemlich und spricht dafür, dass das Experiment Dreierspitze nicht so ganz geklappt hat. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, das Experiment Dreierspitze hat nicht geklappt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran lag's? War es eine falsche Taktik oder war es mangelnde Form? Ich muss sagen, ich habe bei diesen dreien, also Quintana, Landa, Valverde, immer so ein bisschen das Bedenken, das sind halt schon drei Egos, also oder 2,5 zumindest. Also ich glaube, Alejandro Valverde würde ich dann noch am ehesten als Teamplayer bezeichnen. Aber so Nairo Quintana, der will natürlich unangefochten die Nummer 1 sein. Mikel Landa möchte natürlich oder ist zu Movistar gegangen, um bei der Tour als Kapitän zu starten. Jetzt hat man irgendwie gehört, er will zu Astana zurückgehen, um dort Kapitän zu sein. Bin ich auch mal gespannt, denn die haben ja mit Miguel Lopez und mit Jakob Fuglsang auch 2 Fahrer, die im Klassement weit vorne landen können. Man war sich vorher, oder ich war mir vorher so, oder ich war vorher der Ansicht, dass die drei halt, die sind ein starkes Trio, aber es sind halt 3 Individualisten und nicht. Man muss halt dann, wenn man mit so einem Dreizack zur Tour fährt, dann müssen die natürlich auch bedingungslos füreinander einstehen und dann müssen halt auch 2 einfach mal sagen, okay, wir opfern jetzt unsere Chancen aufs Tourpodium total, um dem Dritten irgendwie die Chance auf den Toursieg zu ermöglichen. Und diese Einstellung glaube ich nicht, dass gerade Quintana und Landa die zueinander haben. Und deshalb. Es war eine Enttäuschung, man hat sich da mehr von erhofft. Letztendlich war Sky einfach dann auch zu dominant und die Attacken, die sie gesetzt haben, gerade in den Alpen, die Valverde-Etappe nach La Rosière, die sah zwar erstmal vielversprechend aus, aber irgendwie führte die auch so ein bisschen ins Nichts und sah schön aus, war aber letztendlich dann überhaupt nicht zielführend.
Und auch nicht wirklich erwähnenswert, muss man ehrlich gesagt sagen, weil sie auf das Rennen eben keinen großen Einfluss am Ende hatten. Wer war für dich denn noch so Flop?
Ja, da haben wir uns ja im Vornherein so ein bisschen drüber, ich will nicht sagen gestritten, aber für mich war auch Richie Porte ein Flop, wo man jetzt natürlich sagen kann, okay, der kann nichts dafür, ist halt gestürzt. Es war nicht die körperliche Leistungsfähigkeit, weshalb man ihn halt einstuft. Aber bei Richie Porte ist es so ein bisschen auch wie bei Geraint Thomas so in den letzten Jahren. Alle Veranlagungen, um eine Grand Tour auf dem Podium zu beenden oder vielleicht auch mal zu gewinnen. Aber irgendwie kommt dann immer ein schlechter Tag oder ein Sturz oder ein Defekt zum ungünstigen Zeitpunkt dazu. Also ich will die jetzt gar nicht alle im Detail aufführen, weil dann da könnte man fast eine eigene Sendung zu machen, die schweren Stunden des Richie Porte oder so. Vielleicht können wir das für den Winter mal aufheben als Thema.
Aber im Winter ist man doch eh schon depressiv. Da sind so traurige Themen, glaube ich, nicht so angebracht.
Ja, stimmt, ja. Ja gut, wenn Richie Porte uns hört, ich weiß nicht, wie gut er Deutsch spricht. keine Ahnung. Nee, aber für mich war das schon auch irgendwo in gewisser Weise eine Enttäuschung, denn ja, man hatte irgendwie so ihm gewünscht, ja Mensch, hoffentlich kommt er irgendwie so in die zweite Woche rein und hat keinen schweren Sturz und dann ja stürzt er auf der Pflaster-Etappe, bevor das Pflaster überhaupt angefangen hat. So, ja, ich glaube, er selber war auch sehr, sehr, sehr enttäuscht und er ist ja nun auch in einem Alter, auch über 30, wo er nicht mehr allzu viele Chancen hat. Er war ja viele Jahre bei Sky, der Edelhelfer, ist dann zu BMC gegangen. Jetzt ist ja noch so ein bisschen offen, wo er nächstes Jahr hingeht, zu welchem Team. Es steht ja wohl ziemlich fest, dass er dieses Team BMC, was ja dann nächstes Jahr CCC heißen wird, verlassen wird. Ja, seine Verhandlungspositionen, die etwaigen Gehaltsverhandlungen mit seinem neuen Arbeitgeber, hat der Auftritt bei der Tour sicherlich nicht geholfen.
Ja, ich fand einfach, ich kann ja kurz die Diskussion nochmal erläutern und meinen Standpunkt, ich fand einfach, es zu hart, ihn als Flop zu nennen, weil er einfach eben nicht so gut in diese Kategorie meiner Meinung nach reinpasst. Ich hätte ihn dann eher so ein bisschen als Verlierer oder als solches eingestuft. Jetzt habe ich Erik aber trotzdem, einfach weil ich ein guter Mensch bin, ihn als Flop nennen lassen und habe ihn da nicht zensiert. Und von daher...
Vielen Dank.
Ja, so bin ich. Werden wir auch dieses Segment beenden. Ich denke, es gibt noch viel mehr Flops. Ich denke, den meisten fallen auch zum Beispiel Marcel Kittel dort ein, der sicherlich den eigenen Erwartungen und auch den Erwartungen der deutschen Radsport-Community nicht so gerecht geworden ist. Aber auch das werden wir jetzt abkürzen. Legen nochmal eine letzte Verpflegungspause ein in dieser doch etwas längeren Folge heute, selbst für unsere Verhältnisse. Aber die Tour hat einfach viel Gesprächsstoff geliefert und deshalb wollen wir uns hier auch gar nicht zu kurz fassen, aber eben auch nicht zu lang. Und machen jetzt eine letzte Verpflegungspause für euch und dann sprechen wir gleich noch über das ein oder andere kleine Thema und werten dann doch endlich mal Tipps aus. Also bis gleich, dranbleiben.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit ein letztes Mal herzlich willkommen zu Radio to dem Radsport Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und ich bin immer noch zusammen mit Erik Gutglück dabei, die aktuelle Tour de France auszuwerten, beziehungsweise die vergangene Tour de France. Und auch diese Ausgabe wird einer Grand Tour definitiv gerecht, was die Länge angeht, was allerdings nicht der Länge so groß war. Das war die eine Etappe, die 17. nämlich. Großartige Überleitung, über die wir jetzt nochmal sprechen wollen. Die 65 Kilometer Vollgas-Etappe inklusive Starting Grid, also Formel 1 Startaufstellung. Erik, was ist dein Fazit von dieser kurzen Etappe? Also vielleicht müssen wir den Start und die Etappe an sich mal ein bisschen auseinandernehmen. Wir fangen mal mit der Etappe an sich an.
Die Etappe an sich fand ich das Format eigentlich ziemlich gut, denn man hat es ja in den letzten Jahren auch bei der Vuelta und auch bei anderen Rundfahrten schon gesehen oder auch letztes Jahr bei der Tour, dass gerade kurzen Etappen ja für den Zuschauer extrem interessant sind, weil man kann wirklich die Etappe in voller Länge schauen. Sie ging jetzt in dem Fall 2 Stunden und 20 Minuten ungefähr. Und es war halt wirklich, oder es verspricht halt die ganze Zeit Spannung, weil man weiß halt, jeden Moment kann was passieren. Natürlich denkt man jetzt als Außenstehender erstmal, sind ja nur 65 Kilometer, das ist ja dann für die meisten Fahrer gar kein Problem. Die Distanz ist auch gar nicht das Problem ist eher dann die Intensität. Also es wird halt wirklich von Beginn an scharf gefahren und es wird halt nie langsam. Also das hat man sich zumindest davon erhofft. Das hat sich jetzt bei dieser Etappe ja ein bisschen in Grenzen gehalten, was vielleicht auch daran lag, dass Team Sky einfach so stark war und der erste Berg, der Anstieg zum Peresort, jetzt auch nicht der schwerste oder die ersten Meter nicht die schwersten sind. Das ist eine relativ breite Straße und es geht mit ja einstelligen Prozentbereichen zunächst mal berghoch. Vielleicht würde das mit einem anderen Etappenprofil noch ein bisschen interessanter werden. Ich glaube schon, dass das die Zukunft ist, dass da in den nächsten Jahren diese kürzeren Etappen immer mal wieder eingestreut werden, denn es ist einfach was anderes und ja, ich weiß ja nicht, was du davon denkst oder speziell, was du von dieser Starting Order denkst. Da bin ich ja persönlich froh, dass keiner irgendwie den Bezug hergestellt hat. Motoren in Rennrädern, jetzt fahren die schon mit einer Formel 1 Startaufstellung los. Da hätten ja einige böse Zungen auch ziemlich ein Thema draus machen können.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich leider nicht in der Lage war, dieses Rennen zu verfolgen, weil ich arbeiten musste, ausgerechnet an der 17. und 18. Etappe. Deshalb kann ich das nicht so richtig sagen, aber was ich mitbekommen habe, war das Tamtam um diese Startaufstellung eher unnötig. Also man kann, denke ich, schon die Fahrer der Favoriten nach vorne bringen, aber gerade dadurch, dass es eben noch eine Weile geradeaus ging, relativ flach, bis der Anstieg losging, konnte sich dann eben alles sortieren. Da hat die Startaufstellung dann eben nicht so viel bewirkt. Ich denke, wenn es sofort in einen Anstieg reingehen würde, dann würde diese Startaufstellung durchaus mehr Sinn machen, weil man dadurch dann schon für sportlichere Fairness sorgen würde, aber so hat sich das relativ schnell neutralisiert und ich glaube auch, also ich glaube, diese Aufwärmzone, die für die Zuschauer einsehbar war, die war ganz gut und hat den Fans definitiv ein bisschen Nähe gebracht, ob dann diese Formel 1 Startaufstellung und die Ampel und so sein müssen. Ich glaube, ja, darüber kann man diskutieren und hat jetzt dem Rennen zumindest nicht den großen Stempel aufgedrückt. Ich glaube, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen.
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt nicht die, oder zumindest erstmal vom Ergebnis an dem Tag nicht die große entscheidende Etappe, auch wenn es am Ende Zeitabstände gab. Man weiß natürlich nicht, inwiefern so eine Etappe sich dann auch mal 2-3 Tage später auswirken kann. Wenn man eine normale oder in Anführungsstrichen normale 200-Kilometer-Etappe durch die Berge hat, kann es dann doch schon mal passieren, dass dann bei dem einen oder anderen Fahrer mal irgendwann die Lichter ausgehen. Was für mich so eine Idee wäre, was man bei der Tour mal machen könnte, das ist so ein bisschen in Anlehnung an den Biathlon-Sport, dass man so eine Etappe mal ausführt und dass man ähnlich wie bei einer Verfolgung im Biathlon quasi den Gesamtführenden, in dem Fall dann Geraint Thomas, losfahren lässt auf einem normalen Rennrad und dann mit, wenn Tom Dumoulin 1:20 Rückstand in der Gesamtwertung hat, ihn 1:20 später starten lässt und dann im Prinzip das Ergebnis im Ziel dann auch die automatisch die Gesamtwertung wäre. Würde sich vielleicht auf so einer kurzen Etappe auch mal anbieten. Also anscheinend gehen ja die Organisatoren der Tour gerade oder denken ja in sehr, sehr viele Richtungen, wie man das Rennen beleben könnte. Und vielleicht ist das ein Format, was man jetzt nicht in den nächsten 3 Jahren sehen wird, aber was vielleicht in 10, 20 Jahren dann auch mal diskutiert wird und das Schöne ist, dann kann ich den Finger heben und sagen, hier, ich habe es erfunden.
Wobei ich sagen muss, dass ich mir da die Frage stelle, ob 65 Kilometer dafür vielleicht nicht sogar ein bisschen zu lang sind.
Ja, dann macht man es halt kürzer, dann macht man halt nur 40 Kilometer. Also,
das kann man dann, und es hängt davon ab, wie groß die Abstände vor dieser Etappe sind. Ich glaube, das ist eben auch noch so ein Punkt, wenn in der Gesamtwertung zwischen den einzelnen Fahrern vielleicht 2-3 Minuten liegen und dann stelle ich mir auch vor, dass das relativ langweilig werden könnte. Ansonsten ja, ist definitiv eine Idee, über die man mal schlafen könnte. Könnt ihr uns ja vielleicht sogar bei Social Media mal eure Vorschläge mitteilen oder eben auch eure Meinung zu Eriks Vorschlag, Hashtag Radiotour oder an @luke_ru oder @eterakete87. Gerne mal eure Meinung zu dem Thema. Ist, glaube ich, ein Thema, über das man mal diskutieren könnte. Eine weitere Neuerung, die es gab, und das ist dann auch unser Abschluss, bevor wir zu den Tipps kommen, sind die kleineren Teams gewesen. Man hatte jetzt eben nicht mehr 9 Fahrer pro Team, sondern nur noch 8. Deine Meinung dazu?
Hat jetzt, fand ich, das Rennen nicht extrem verändert. Also Sky war immer noch dominant, so wie in den Jahren zuvor auch. Also diese Dominanz, über die er jetzt dieses Jahr irgendwie, man hatte manchmal das Gefühl, dass in manchen Medien diese Dominanz jetzt neu entdeckt wurde. dass Sky ja auf einmal alle Berge von vorne hochfährt. Also das machen die ja schon seit Bradley Wiggins 2012 die Tour de France gewonnen hat. Es ist ja bei jedem Rennen, wo Sky auf Gesamtsieg fährt, die Taktik. Es hat wahrscheinlich letztendlich auch dazu, oder die Hauptauswirkung war wahrscheinlich, dass das Gruppetto einfach kleiner war, was ja auch Rick Zabel, glaube ich, schon vor der Tour befürchtet hatte und dass es dadurch für die Sprinter natürlich noch schwerer war, wenn man dann am ersten Berg abgehangen war, irgendwie eine größere Gruppe zum Ziel zu finden und nicht zu viel Zeit zu verlieren. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendwie dadurch weniger Stürze gab im Feld oder dass irgendwie das Rennen dadurch spannender war. Ich finde, die Rennen waren spannend. Mal waren sie offensichtlich spannend, mal waren sie, musste man ein bisschen genauer hinschauen, um eine gewisse Spannung zu erkennen. Auch diese Vorschläge jetzt vom UCI-Präsident Labatian, dass man jetzt die Teams noch weiter auf 6 Fahrer verkleinert. Also das, ja, ich finde, irgendwann ist auch mal gut, weil man muss auch mal sehen, wenn man irgendwie 3.500 Kilometer durch Frankreich fahren muss, dann braucht man auch ein gewisses Maß an Windschatten, auch von der eigenen Mannschaft, um irgendwo durch so ein Rennen zu kommen. Und zumindest diese Reduzierung um einen Mann hat es jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich gebracht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich glaube auch, dass der Einfluss nicht so groß war, denn solange Sky-Fahrer wie Egan Bernal in ihren Reihen hat oder Michael Kwiatkowski, reichen auch gefühlt 2 Fahrer, um alles andere auseinanderzufahren, weil sie eben auf den Positionen 3 und 4 allein schon wesentlich stärker besetzt sind im Team als andere. Und von daher glaube ich, dass man sich damit jetzt im Groben und Ganzen nicht so den großen Gefallen tut, und bei der Reduzierung auf 6 Fahrer befürchte ich dann auch, dass das von den Fahrern nicht gut aufgefasst wird, weil da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Das muss man ja auch sehen. Je kleiner die Rundfahrtteams werden, desto weniger Fahrer werden überhaupt in den World Tour Teams unter Vertrag stehen. Und ich glaube, da die Auswirkungen sich einfach bei der ersten Reduzierung in Grenzen gehalten hat, sollte man da jetzt auch aufhören und sich eher andere Möglichkeiten überlegen, wie man mehr Fairness oder mehr Ausgeglichenheit. Fairness ist, glaube ich, da ein falscher Begriff, weil Sky kann man die Dominanz auch irgendwie nicht vorwerfen. Dass man sich da andere Dinge überlegt. Ich denke, über solche Themen können wir auch dann mal im Winter sprechen. Was es da vielleicht für Möglichkeiten gäbe. Die Reduzierung auf 6 Fahrer pro Team halte ich dann doch eher für verfehlt, weil eben gerade auch dann die Leidtragenden die Fahrer sind, die eher als Helfer agieren und nicht die sportliche Fairness dadurch gefördert werden würde. Oder
ja, Gleichheit. Ja, ich würde an der Stelle sogar auch noch dazu sagen, dass man hat das ja von 9 auf 8 Fahrer reduziert, um es im Prinzip starken Teams schwerer zu machen, das Rennen zu kontrollieren. Aber man muss es natürlich auch auf der anderen Seite sehen, in dem Moment, wo ich von einem Team einen Fahrer wegnehme, durch so eine Reduzierung, reduziere ich auch das ganze Feld um 21 weitere potenzielle Angreifer. Also das ist halt, man kann das so und so sehen. Es gibt dann halt auch 21 oder 22 Fahrer weniger am Feld bei 22 Teams, die halt das Rennen animieren können und so eine Mannschaft dann mal in Bedrängnis bringen können. Also es ist eine Medaille mit 2 Seiten und ob das wirklich die Zukunft ist oder ob man irgendwann vielleicht sogar in ein paar Jahren wieder auf 9 Fahrer hochgeht, werden wir sehen.
Ja. Dann kommen wir abschließend nach einer sehr langen Ausgabe von Radio Tour noch zu den Auswertungen unserer Tipps hier im Radio Tour Tippspiel. Ich muss sagen, ich fange mal mit mir an. Ich habe komplett daneben gelegen. Meine Top 3 waren Port, Yates und Valverde. Keiner von denen ist auch nur annähernd in die Top 10 gefahren. Also Asche auf mein Haupt. Dafür habe ich mich bei den anderen Tippspielen ganz gut geschlagen. Von daher kann ich damit leben. Erik hat auf den Sieger Nibali getippt. Auch das ist am Ende aus bekannten Gründen nichts geworden. Das Thema Fans haben wir, glaube ich, auch ausführlich diskutiert. Deshalb haben wir das jetzt mal ein bisschen ausgespart. Weil Werder auf 2 ist ähnlich wie bei mir auch nichts geworden. Aber immerhin Chris Froome ist Dritter geworden. Das hat er richtig getippt. Und von daher würde ich ihm dafür mal 3 Punkte geben.
Sehr gut.
Ja, sehr gerne. Romain Bardet war bei Felix der Sieger der Tour de France. Das ist am Ende auch nichts geworden. Immerhin ist er noch weiter vorne als meine Tipps ins Ziel gekommen. Nairo Quintana hat er als 2. getippt, auch das ist nichts geworden. Garen Thomas hat er als 3. getippt, der ist 2. geworden, dafür gibt es 2 Punkte. Damit gewinnt Erik mit beschämenden 3 Punkten. Ein Ergebnis, auf das keiner von uns stolz sein kann, denke ich.
Nee, ich muss mich kurz korrigieren. Geraint Thomas ist nicht Zweiter geworden. Er hat tatsächlich die Tour de France gewonnen.
Ja, meine ich ja. Entschuldigung.
Gibt einen Punkt. Ja, man könnte jetzt sagen, beim Schneckenrennen im Tippen war ich noch der Schnellste. Oder ja. ihr beiden wart noch langsamer als ich. Das Ergebnis hat keiner von uns nur annähernd richtig geraten. Ich bin natürlich nach wie vor fester Meinung, wäre Vincenzo Nibali nicht ausgeschieden, hätte er die Tour gewonnen, ganz klar. Von daher sind mir da natürlich nochmal Punkte für den richtigen Sieger durch die Lappen gegangen.
So einfach kann man sich das Ergebnis natürlich auch schönreden.
Ja, hätte, Fahrkette.
Ja, aber ich muss ja auch sagen, auch Richie Porte ist ausgeschieden und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch er, wenn er heil durchgekommen wäre, die Tour gewonnen hätte und damit ist unentschieden und wir sind alle Sieger.
Dann hätte ich immer noch den dritten Platz vor dir richtig. Dann wärst du immer ein Zweiter geworden hinter mir.
Ja, das ist doch voll geil. Es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich denke, wir können damit auch langsam zum Ende kommen. Wie gesagt, haben uns diesmal doch sehr, sehr treiben lassen und diskutiert. Das ist aber, denke ich, gar nicht schlimm. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich bei Erik bedanken, der wie immer, wenn auch nur sporadisch im Einsatz, aber trotzdem auch in diversen Social Media Interaktionen mit mir diese Sendung belebt hat und gefüllt hat und deshalb danke für deine Zeit heute und danke natürlich auch für die Tour de France.
Ja, gerne, gerne. Ich habe auch zu danken. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Ausgaben und dann auch langfristig so Richtung Spanien-Rundfahrt, Weltmeisterschaft. Also nur weil die Tour jetzt vorbei ist, heißt es ja nicht, dass die Saison nicht noch interessante Rennen und hoffentlich viel Gesprächs- und Diskussionsstoff bereithält.
Genau, und das gilt ab jetzt sogar schon, denn es gibt weiterhin in der Sportshow und morgens immer für euch die täglichen Updates aus der Welt des Radsports, Transfers, Rennberichte, alles, was dazugehört. Jetzt sind ja auch gerade so Europameisterschaften im Gange. Da werden wir natürlich auch berichten. Also da könnt ihr gerne dranbleiben. Bei allem, was euch unter die vor die Füße fällt oder fährt, muss man beim Radsport wahrscheinlich eher sagen, gerne den Hashtag Radiotour benutzen oder eben ein von uns an @FelixMattes, an @Luke_Crew oder an @ETRakete87 gerne euren Senf dazu geben. Wir freuen uns über Fragen, Meinungen, Anregungen, alles was dazu gehört, auch gerne bei iTunes da einfach Radiotour suchen, rezensieren und bewerten. Auch das hilft uns sehr. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr uns zugehört habt bei der Tour de France. Es hat großen Spaß gemacht. Ihr habt da durchaus die ein oder andere schöne Diskussion gehabt. Vielen lieben Dank. Bleibt uns weiter erhalten. Wie gesagt, wir freuen uns da sehr über Interaktionen und Ähnliches. Das war Radiotour, der Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Das war damit auch offiziell die Tour de France in einer sehr, sehr ausführlichen Art und Weise. Da könnt ihr euch definitiv in Zukunft auch bei weiteren Rennen über solche Art von Berichterstattung freuen. Mein Name ist Lukas Kruse und wir hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.